So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds. Heute wieder mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du da bist.
Das kann ich nur zurückgeben.
In der heutigen Folge geht es darum, warum du nicht ins Asset Management möchtest. Was genau verbirgt sich hinter der Folge?
Ja, wir merken einfach viele, dass, oder merken häufig, dass Leute einfach die falsche Einschätzung davon haben. Gerade so zu Beginn des Studiums hören wir das ja sehr, sehr oft. Ist ja auch gerade auch wieder hochpopulär. Alle haben Trade Republic Konto in den USA, eher ein Robin Hood Konto und wollen deswegen ins Asset Management.
Mhm. Ja, ja. Und ich sag mal, das kann man auch sehr gut übertragen auf viele andere Berufe, ne? dass man nicht genau weiß, was sich dahinter verbirgt. Wir fokussieren uns vor allem aufs Asset Management in der heutigen Folge. Genau, und davor gibt es ein kurzes Feedback zur vergangenen Woche. Vielleicht fange ich einfach mal an. Bei mir stand diese Woche an. Wir haben ein paar neue Videos natürlich gedreht. Auch ein paar neue Werbeanzeigen, die der ein oder andere vielleicht schon zu sehen bekommen hat. Ansonsten ist das Coaching wieder ganz normal angelaufen. Wir hatten jetzt über die Ferien ein bisschen pausiert. Die Live-Course war natürlich immer noch da vor Ort, aber nicht mehr ganz so viel Live-Course, weil es auch nicht so viele Leute quasi. Viele Leute haben Zeit mit der Familie verbracht. Und das lief jetzt seit Sonntag wieder ganz normal an. Das heißt, da war ordentlich was zu tun. 3 Calls die Woche gehabt, einige Beratungsgespräche geführt mit Leuten, Status-Quo-Analysen. Genau, das stand so bei mir an.
Bei dir? Ja, also bei mir war auch sehr langen Call gehabt. Hatte dann Montag oder hatte jetzt auch ein paar One-on-One-Sessions dann mit Leuten, die ein bisschen weiter sind. Was dann auch echt gut jetzt funktioniert hat. Die Quote ist herausragend, würde ich sagen. Anders kann man, glaube ich, dann 100% auch nicht beschreiben. Und haben da echt in den letzten Wochen einige Leute, die ja dann auch hoffentlich noch Zeiten auch in Interviews hier auf dem Kanal, wie auch immer, erscheinen werden, die da echt super Erfolge erzielen konnten durch diese enge Zusammenarbeit nochmal, die wir ja vor allen Dingen dann machen, wenn es so wirklich, je weiter man kommt, desto individueller wird natürlich die Zusammenarbeit. Ganz klar, das ist oft ein bisschen counterintuitiv. Die Leute sagen dann, ja, ich habe aber doch schon so viel gemacht. Und dann sagen wir, ja, aber das gerade deswegen muss man halt jetzt individueller zusammenarbeiten. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Und darüber hinaus, ja, heute ein paar Interviews geführt. Haben noch ein bisschen daran gearbeitet, ein paar Sachen in unserem Vorgespräch zu optimieren, um da wirklich die entscheidenden Informationen rauszubekommen, um wirklich genau herauszufinden, können wir dir helfen in deiner aktuellen Situation, weil wir natürlich jetzt immer schauen müssen, wir haben natürlich nur limitierte Zeit und Opportunitätskosten irgendwie verbunden und da müssen wir natürlich schauen, dass die Leute den Termin bekommen, den wir wirklich zu dem aktuellen Zeitpunkt maximal auch weiterhelfen können, mit denen wir auch zusammenarbeiten wollen. Und da mussten wir es nochmal ein bisschen optimieren, um wirklich zu schauen, okay, das und das müssen wir wirklich noch zusätzlich abklären. Einfach, weil wir da jetzt immer und immer selektiver werden, immer und immer mehr schauen, dass das wirklich ganz genau passt, weil wir immer und immer mehr auch das Selbstvertrauen haben. Einfach auch sehr, sehr viele Leute abzulehnen, teilweise schon im Rahmen der Bewerbung.
Ja, ja. Genau. Das stand so die Woche an, also erste Woche des neuen Jahres, wo ist ordentlich was passiert auf jeden Fall.
Ja.
Gibt natürlich immer noch irgendwie Sachen, die noch nicht so gut laufen, aber da sind wir natürlich immer hinterher, dass sie noch besser laufen. Und dann würde ich sagen, lass uns mal ins Video starten. Also ich sag mal, ich habe das schon sehr, sehr oft immer mitbekommen, irgendwie in der Status-Quo-Analyse, dass es heißt, entweder heißt, okay, ich interessiere mich für Aktien, deshalb möchte ich ins Investmentbanking. Ja, das ist beispielsweise eine Aussage, die man schon ja inzwischen natürlich nicht mehr so häufig, aber früher, wo wir noch nicht so sehr im Vorgespräch auch ausgesiebt haben, hat man schon oft gehört. Oder natürlich, hey, ich interessiere mich für Aktien, ich möchte ins Asset Management.
Ja, ist ja jetzt, also grundsätzlich hat man da ja auch was mit zu tun, was aber, ich glaube, direkt eine zentrale Aussage ist, wie viel Prozent der Leute sagen das dir, wenn sie in den ersten beiden Semester sind? Wie viel Prozent der Leute sagen dir das, wenn sie fast mit dem Bachelor fertig sind oder schon im Master sind?
Ja, also im ersten Semester, sage ich mal. Ich würde sagen, so dadurch, dass es jetzt auf dem Kanal schon sehr vornehmlich um Investmentbanking und Beratung geht, ja, ist das schon natürlich noch der Großteil. Aber also ich würde sagen, der Faktor, von Leuten, die es innerhalb der ersten zwei Semester sagen, ist 20, 30 Mal höher als von den Leuten, die es am Ende vom Studium sagen. Also am Ende vom Studium hast du natürlich so ein paar quantitative Leute, die wir auch bei uns dabei haben, die irgendwie Wirtschaftsmathematik studieren, reine Mathematik, Physik oder so. Teil wirklich ganz vereinzelt auch reine BWLer, die sagen, hey, ich möchte ins Asset Management oder in Richtung Hedgefund oder so. Aber es ist halt schon sehr, sehr vereinzelt. Es liegt natürlich zum einen auch daran, weil sie halt merken, hey, es gibt jetzt auch nicht so viel Stellen. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Und B, weil es eben deutlich weniger, ja, auch irgendwo spannend kurzfristig
ist, als man sich das so das Umfeld und so weiter. Und da können wir jetzt auch mal so ein bisschen drauf eingehen. Also was erhoffen sich, glaube ich, viele vom Asset Management, die haben irgendwie irgendwelche Hedgefonds mitbekommen, haben irgendwie, keine Ahnung, Wolf of Wall Street gesehen,
Fundamentalanalyse betrieben, Chartanalyse betrieben, selber mit 10.000, 15.000 Euro Depot ein bisschen was gemacht und ist ganz gut gelaufen. Nachdem es mit 10.000, 15.000 Euro Depot, der eine oder andere von euch vielleicht auch 150.000 Euro Depot, nachdem es da gut gelaufen ist, will man es dann auch mal mit einem 150 Mio Depot machen.
Genau, also man möchte das einfach, es macht einem in der Freizeit irgendwie Spaß, da so die Analysen anzufertigen, hoffentlich eher fundamental, und dann will man das auch beruflich irgendwie erleben. Was halt dann viele realisieren, ist, dass das Asset Management gar nicht unbedingt dann das ist, was sie sich zahlungsmäßig darunter vorstellen.
Was ist es dann?
Also normalerweise sind die Asset Manager halt relativ unbeweglich, also so die klassischen Asset Manager, die großen Player.
Vor allem in Deutschland, ne?
In Deutschland sind halt, aber auch eigentlich international, das sind halt jetzt Firmen, wo du zum einen meistens natürlich durch den Fund selbst gewisse Vorgaben hast und was du überhaupt investieren kannst und so weiter. Das ist immer relativ stark gegeben. Dann hast du aber auch oft Stakeholder wie Investoren oder sowas, die da mal draufschauen und die im Notfall dann sehr kritisch sind, wenn du eine riskantere Aktie zum Beispiel in deinem Portfolio nimmst. Damit kannst du viel gewinnen, theoretisch, aber auch sehr, sehr viel verlieren, weil dann, wenn es nicht funktioniert, sagen alle, du hast die da im Portfolio gehabt, wie jetzt irgendwann, gab es ja bei den ganzen Wirecard-Geschichten und so weiter, wo dann irgendwie gefunden wurde, da und da war es stark im Portfolio vertreten. Du bist natürlich auch limitiert in dem, was du machen kannst. Du kannst eigentlich immer nur long gehen. Du bist sehr passiv, das heißt, du kannst eigentlich im Rahmen von Asset-Management-Mandaten kannst du da nicht großartig in die Firma eingreifen, du kannst nicht irgendwie dem Management sagen, lass mal das und das machen, das wäre eine sehr, sehr gute Strategie. Das ist eigentlich auch nicht vorgesehen und das heißt, du machst schon grundsätzlich diese Analysen und so weiter, aber sie passieren in einem Umfeld und mit Konsequenzen, die man vorher gerne anders gehabt hätte. Weil letztendlich wird man auch merken, so die, das ist jetzt auch nicht pauschal richtig, aber so die ganz Ambitionierten gehen meistens dann eher in andere Branchen, wo man auch diese Analysen macht. Mhm. Oder wo man die auch tiefer, auf einer tieferen Ebene noch macht, wo man da noch tiefer reingeht, wo man diese Begrenzungen durch das Umfeld nicht hat.
Mhm. Was wären das für Bereiche dann?
Das heißt, die meisten stellen für sich irgendwann wirklich fest, M&A beispielsweise. Mhm. Da dauert ein Deal 6 Monate, man hat das Mandat und dann kann man wirklich hingehen und dieses Unternehmen sehr, sehr gut verstehen. Man muss das dann, je nachdem, auf welcher man auf der Buy-Side oder Sell-Side ist, das Unternehmen sehr, sehr gut verstehen, entweder um es dann präsentieren zu können, man muss was enorm gut verstehen, um es verkaufen zu können, oder alternativ, um es bewerten zu können. Das heißt, um zu schauen, das und das wäre der angemessene Preis dafür. Und das ist natürlich die eine Möglichkeit, das ist dann meist ein bisschen zahlengetriebener. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch in die Beratung gehen. Natürlich Strategieberatung auf einer strategischeren Ebene. Du musst verstehen, okay, was sind die Strategien, die das Unternehmen anwenden könnte. Wie ist der Markt, was sind die Wettbewerber, wie stark wächst das Unternehmen potenziell, kann es gegen den Markt wachsen und so weiter und so fort. Das sind dann die Fragestellungen. Und das Ganze kommt dann vor allen Dingen, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum, vor allen Dingen zusammen eigentlich eher, wenn man Richtung Private Equity schaut. Da hat man wirklich die Mandate, wo man wirklich dann das gesamte Unternehmen oft, nicht immer, ne, aber übernimmt. Das heißt, man kann diese strategischen Änderungen, man muss aber auch das Unternehmen sehr, sehr gut verstanden haben, um das initial richtig zu bewerten, in Richtung potenziell natürlich auch Hedgefonds interessant, aber in Europa spielen die kaum eine Rolle. Und wenn, dann geht es ja auch schnell dann in eine quantitative Richtung. Es gibt natürlich so Aktivist-Hedgefonds, aber davon gibt es irgendwie gefühlt 100 weltweit. Und davon sind 20 in Europa.
Ja.
Und damit kann man jetzt nicht so gut planen.
Also ich glaube, was halt viele noch nicht so ganz, nicht so stark begreifen, ist halt, wie sehr die eigentlich die Hände gebunden sind, ne? In einem natürlich auch irgendwo zu Recht regulierten Bereich.
Ja. Ja,
weil du hantierst bei den großen Asset Management. Ich meine, da geht es ja um Versicherungen, um irgendwie Rentengelder und so weiter.
Ja.
Was natürlich schön wäre, wenn es deutlich mehr wird.
Ja.
Aber wo vor allem es fatal wäre, wenn es weniger wird.
Genau, die haben ja meistens irgendwie auch so eine Asset Allocation.
Genau, das sind dann 2-3% ist dann irgendwas in Risky Assets und irgendwie der Rest ist dann schon sehr, sehr stark limitiert, was du eigentlich, worin du investieren kannst. Ja.
Das heißt, ich meine, dein Spielraum ist halt deutlich limitierter und das halt in einem Umfeld, was halt meistens eher halt nicht diese krassen Ambitionen hat, die man eher nochmal halt in Bereichen wie Strategieberatung, Investment Banking, Private Equity sehen würde. Und deswegen ist halt dann immer sehr, sehr schade, finde ich persönlich, wenn Leute am Anfang des Studiums gerne in diese Richtung gehen wollen und dann 1-2 Schritte in diese Richtung gehen und dann feststellen, ups, das war ja jetzt gar nicht so das, was ich mir wirklich darunter vorgestellt habe. Das möchte ich gar nicht machen. Und dann ist es nämlich wirklich ärgerlich, weil dann hat man einfach Zeit verloren, die man anders hätte nutzen können, wo man effizienter in die dann neuen Ziele hätte gehen können in die Richtung.
Ja, also ich meine, man kann Asset Management, so eine Station ist ja schon in Ordnung,
ja.
Aber oftmals ist dann ja auch eher so, dass es ja eher sinnvoll ist, zuerst quasi in diese noch kompetitiveren Bereiche reinzugehen, so von dem Weg her, ne, wie wir es euch zeigen. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann mal bei der DWS, bei BlackRock oder so mal ein Praktikum im Asset Management zu machen, dass man halt auch mal wirklich merkt, okay, wie ist es denn, wenn man so bei einem der wirklichen Top-Player in dem Markt mal arbeitet, ne? Und wenn es dir da dann wirklich gefällt, so, ne, dann kannst du immer noch sagen, okay, so, ich mache das jetzt mal längerfristig,
ja.
Aber quasi diesen Weg von Anfang an so zu planen, dass du ins Asset Management reinkommst, ist halt in der Regel, A, ist jetzt auch nicht so gut planbar und B, ist halt so, dass es dir halt für viele andere Sachen auch nicht so viel bringt.
Genau.
Ja, die Nadine konnte auch ein Lied von singen, die aus unserem Coaching-Team, die vor allem bei uns intern auch für Asset Management zuständig ist, weil sie eben bei der DWS für 3 Jahre war, konnte danach nicht einfach so zu Rothschild oder so, sondern musste auch nochmal ihre ersten M&A-Sachen woanders machen, bei kleineren Unternehmen.
Ja, und das, obwohl das ja wirklich einer der absoluten Top-Länder ist. Wir sagen ja jetzt auch gar nicht, Asset Management ist nicht interessant irgendwann. Das ist auch durchaus ein attraktiver Karrierepfad, aber ist halt nicht das, was viele sich da wirklich drunter vorstellen, was viele, mit welcher Erwartungshaltung sie da rangehen. Die ist halt oft wirklich sehr, sehr falsch und deswegen stellen halt ein Großteil der Leute, die das am Anfang des Studiums als Ziel äußern, und manche gibt es auch, die das später noch als Ziel äußern und sich aber dann so wenig mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, dass sie es dann noch später feststellen. Das ist natürlich dann noch tragischer irgendwie. Das heißt, das ist einfach aus unserer Sicht so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir hier auf jeden Fall, glaube ich, auch ganz gut klar gemacht haben, dass es ein attraktiver Bereich sein kann, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dir was Falsches darunter vorstellst, sehr, sehr hoch ist und du deswegen, ja, einfach schauen solltest, dass du genau weißt, was sich da erwartet und du genau weißt, wie du deine Karriere planen kannst, damit du nicht irgendwie dann irgendwann feststellst, oh, das Jahr, die 1,5 Jahre, die waren ja jetzt mehr oder minder umsonst.
Ja. Von dem her so früh wie möglich damit auseinandersetzen, wirklich intensiv, ne? Also nicht einfach nur mal einen Blogartikel lesen, sondern mal wirklich tief reingehen in die Materie, wirklich auch mit Leuten sprechen, die dort gearbeitet haben, wirklich zu verstehen, okay, was mache ich in dem Bereich, was mache ich in dem Bereich, was mache ich in dem Bereich, was für Möglichkeiten habe ich da auch langfristig.
Mhm, genau.
Ja, dass man da eben wirklich so früh wie möglich Bescheid weiß, weil ihr wisst, na, je früher ihr wirklich wisst, wo es bei euch hingehen soll, desto mehr kann man einfach bewegen und desto schneller werdet ihr da auch reinkommen.
Ja, also ich meine, Das ist ja auch nochmal ein Punkt, der mir gerade noch eingefallen ist. Das ist ja dann auch von den Gehaltsaussichten nicht das, was man dann oft sich darunter vorstellt. Das ist ja keine Hedgefund-Manager, die dann irgendwie mit astronomischen Summen nach Hause gehen, sondern da verdient so gut wie jeder im Investmentbanking auf jeden Fall mehr, arbeitet oft auch ein bisschen mehr, aber die Kurve ist auf jeden Fall auch nochmal deutlich steiler. Das kommt dann auch, glaube ich, oft noch dazu, wenn sich Leute dann mal richtig beschäftigen mit. Ja. Und deswegen auf jeden Fall möglichst früh machen, besten sich mit Leuten intensiv auseinandersetzen, die diese Erfahrung haben und nicht irgendwie sagen, oh, ich habe hier mal zwei Sätze gelesen und dann da einen Blogartikel und da, ich habe die Hälfte nicht verstanden, aber ich fand es irgendwie, hat sich ganz interessant angehört, deswegen ist das jetzt mein neues Karriereziel und ich mache da erstmal ein, zwei Praktika, weil das würdest du nicht so viel führen.
Ja, ich denke mal, euch ist klar, ne, was da eine gute Anlaufstelle ist.
Ich hoffe es.
Und zwar lautet die Antwort Pumpkin Careers. Ja, falls ihr es bisher noch nicht gemacht habt, einfach mal bewerben bei uns auf die kostenfreie Status-Quo-Analyse auf pumpkincareers.com. Findet ihr auch in den Shownotes und natürlich in der Videobeschreibung auf YouTube/Spotify. Oder wenn man es googelt, wird man es auch finden.
Ja, das solltet ihr hinbekommen. Egal, ob ihr jetzt ins Asset Management wollt oder irgendwo anders.
Genau, dann lass uns mal ein Outlook geben auf die nächste Woche. Ja. Was steht denn bei dir an? Dann gucke ich mal in meinen Kalender.
Sehr guter taktischer Move. Ja, also das, was ich diese Woche gemacht habe, wird sich noch ein bisschen fortführen. Wir haben am Montag eine neue Mitarbeiterin, die bei uns anfängt, die wir natürlich dann auch entsprechend einarbeiten werden. Wir haben am Montag auf jeden Fall auch zwei Bewerbungsgespräche. Das kommt auf jeden Fall nochmal dazu. Ich bin gerade so ein bisschen, noch nicht aktiv, aber will das eigentlich zur Zeit nochmal machen, so ein bisschen unsere Programmstruktur näher zu definieren oder nochmal so ein bisschen zu überlegen, wie man jetzt neue Inhalte distributiert. Und ja, das sind eigentlich so die Hauptpunkte.
Also bei mir werden es auch ähnliche Aufgaben jetzt diese Woche sein. Das heißt natürlich neben den Status Quo-Analysen und neben den Coaching-Sachen vor allem Themen im Marketing und Branding voranzutreiben. Ne? Ein paar neue Videos aufzunehmen, Interviews führen, solche Geschichten. Ja, in diesem Sinne, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann hören wir uns nächste Woche in einer neuen Folge des Podcasts.
Genau, bis dann.
Bleibt gesund.